Vom Jahr hat so die ganze Corona-Krise angefangen. Da wurden eigentlich alle überrascht. Und so in der Anfangszeit hat man gedacht, ja gut, ist klar, alle sind planlos. Es ist so. Aber wenn man so heute noch rumschaut, in die Welt hinausschaut, wie der Umgang ist mit dem Corona, hat man immer noch das Gefühl, also viele wissen nicht, was sie tun sollen. Es herrscht da immer noch eine gewisse Planlosigkeit, die da ist. Und so kann es dann auch wirklich sein, wenn einem Ereignisse überraschen, etwas, was man nicht vorausplanen kann, dann kann es schnell geschehen, dass der Anschein erweckt wird, dass man in der Planlosigkeit drin ist, dass die Frage vorherrscht, ja, was soll ich jetzt tun? Das kann ganz persönlich sein, es kann aber auch im Alltag drin sein, es muss jetzt gar nicht mit Corona bezogen sein. Nehmen wir ein Beispiel. Die Feuerwehr. Wenn es da irgendwo brennt und die Feuerwehr hinkommt, man zuschaut, dann hat man schon am Anfang zuerst mal das Gefühl so, ach, da ist ein Riesenchaos. Die Leute rennen umher, die Feuerwehrleute. Ist unorganisiert. Die Feuerwehr weiß aber das. Sie weiß, dass jedes Feuer anders ist. Jeder Brand ist anders, wie man vorgehen muss, was man beachten muss. Alles ist immer wieder neu. Das Einzige, was sie halt machen oder was die Feuerwehr dann macht, ist gewisse Abläufe vorher zu üben, dass man dann nicht diese Planlosigkeit noch weiter hinauszieht, sondern dass man gewisse Sachen, Dinge weiß, die mache ich jetzt und dann später kann man die dann abarbeiten, dass diese Phase der Planlosigkeit, diese Phase vom Fragen, was soll ich tun, dass die kürzer wird, dass man ein bisschen Luft hat und dass dann der Leiter mal einen Plan machen kann, sich das Ganze anschauen kann und sagen kann, gut, bei dem Ort gehen wir jetzt mal so vor. Die Jünger nach Ostern haben auch mit dieser Frage, was sollen wir tun, waren sie auch konfrontiert. Sie waren allein, ohne Jesus. Sie hatten ihn zwar vielleicht ein oder zweimal erlebt, er war bei ihnen, er ist ihnen begegnet, und trotzdem waren sie ohne ihn an ihrer Seite. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht genau aus diesem Grund noch mehr herausgefordert waren. Dass sie vielleicht damit zu kämpfen hatten, mit der Frage, ja, ist jetzt Jesus mir wirklich erschienen? Habe ich ihn wirklich gesehen? Lebt er wirklich? Oder war das alles nur ein Wunschdenken, eine Halluzination? Zum guten Glück waren sie nicht alleine, sondern sie konnten die anderen Jünger, die anderen Nachfolger von Christus fragen, alle die dies auch miterlebt haben. Und dann konnten sie sich gegenseitig bestätigen und sagen, ja, es ist geschehen. Jesus ist auferstanden. Ich habe das auch erlebt. Trotzdem war Jesus nicht da. Er war nicht an ihrer Seite, dass er sie umarmen konnte, ihnen die Hand drücken konnte, obwohl er immer noch da ist. Es ist also eine komplett neue Situation nach einer extremen Krise, weil beim Karfreitag, da ist Jesus gestorben, ihr Meister, ihr Messias, Jesus war tot, alles war zu Ende für sie. Und jetzt lebt er doch. Und jetzt wissen sie nicht, was sie tun sollen. Und dann trifft der Petrus einen Entschluss. Und vor dem Entschluss lesen wir im Johannesevangelium im 21. Kapitel in den Versen 1 bis 14, was er da gemacht hat. Ich lese diese Verse vor. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er zeigte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Da sagte Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Und die anderen sprachen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Da gingen sie hin, stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr in die Boote ziehen, wegen der Menge der Fische. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, dass es Jesus war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf um Brot. Da sagte Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153 Stück. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt und esst mit mir. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, genau gleich wie auch mit dem Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wie hat sich also Petrus entschieden? Diese Wartezeit, diese Zeit der Unsicherheit, diese Zeit, wo er nicht wusste, was er tun soll, zu überbrücken. Er hat sich entschieden, zu den Ursprüngen zurückzukehren. Zu dem, was er gelernt hatte. Zu dem, wo er sich sicher war, wo er wusste, was er gemacht hat. Er ging fischen. Also das, was er schon vor der Berufung, bevor Jesus ihn zu sich gerufen hat, gemacht hat. Wo ihn sogar Jesus hinausgerufen hat. Das, was er schon wahrscheinlich von seinem Vater oder seinen Vorfahren gelernt hat, zu fischen. Petrus ist also hingegangen und hat gefischt. An dem Ort, wo er auch schon immer war, im See Genezareth. Wobei in unserem Text drin steht jetzt See Tiberias. Als ich vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, wo in Israel gibt es einen See Tiberias? Ich war schon mal dort und habe dann nirgends von einem See Tiberias etwas gehört. Ein Blick auf die Landkarte hat genügt und ich habe dann gemerkt, ach, es gibt eine Stadt Tiberias, die am See Genezareth liegt. Also ist mit dem See Tiberias der See Genezareth gemeint. Wahrscheinlich ist der Petrus sogar in der Gegend von Tiberias fischen gegangen, im See Genezareth. Da also geht jetzt hin, der Petrus, geht fischen, so wie er es gelernt hat, nachts mit Fackeln, um die Fische dann anzulocken, dass die hochkommen, sich in den Netzen verfangen und sie dann die Fische haben. Und andere Jünger kommen mit ihm mit. Sie schließen sich dieser Meinung an. Aber nicht die Jünger aus dem Elferkreis, nicht die Jünger, die Jesus speziell hervorgerufen hat oder berufen hat. Die sind nicht beieinander, sondern es sind andere Jünger da. Jünger wie zum Beispiel Thomas, der Zwilling genannt wird, oder Nathanael aus Kana, die man an anderen Stellen in der Bibel gar nichts von ihnen hört. Es ist also eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Nachfolgern von Jesus, die sich wahrscheinlich auch alle gefragt haben: Was sollen wir jetzt tun? Und sie haben sich dann dem Petrus angeschlossen, sind mit ihm fischen gegangen. Wir reagieren auch oft in der Art, wie Petrus reagiert hat. auf Krisen, auf Unsicherheiten oder auf etwas Neues, wo wir nicht wissen, wie kommt das heraus, was hat das für Auswirkungen. Wir reagieren auch so, dass wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, dass wir das machen, was wir gelernt haben. Das, was wir kennen. Dass wir das machen, wo wir sicher sind. Das gibt uns eine gewisse Sicherheit, das gibt uns eine gewisse Routine, ist in einigen oder vielen Fällen gut, aber nicht immer. Nicht immer ist das, dass man das macht, was man kann oder kennt, das Beste. Wenn man so an die Anfangszeit von Corona noch zurückdenkt, gab es auch so eine Sache, wo die Leute was gemacht haben, wo sie sich sicher waren, wo sie Sicherheit haben. Sie haben Klopapier gekauft, gehortet sogar. Da was wussten sie, das können sie. Klopapier kaufen, das braucht man immer, das ist gut. Natürlich war es dann für viele andere dann schwierig, hat eine andere Krise ausgelöst, indem man nichts mehr kaufen konnte. Es war also nicht die beste Entscheidung, dass man einfach Klopapier in rauen Mengen gekauft hat. Das war dann für die anderen nicht. Ich bin eigentlich auch dankbar, dass jetzt im zweiten und dritten Lockdown oder dass sich das Ganze normalisiert hat, nicht, dass man heute zum Klopapier kämpfen muss. Petrus hat also das getan, was er gelernt hat, was er konnte. Aber auch bei ihm hat es nicht ausgereicht. Er fängt trotz diesen besten Voraussetzungen keinen einzigen Fisch. Er hat keinen Erfolg. Und da an diesem Punkt, wo er eigentlich sagen müsste, schon wieder einen nächsten Misserfolg, den er erlebt, da ruft Jesus ihn an und fragt nach. Er fragt, wie es gelaufen ist, ob sie Erfolg hatten. Er zeigt damit seine Sorge um die Jünger. Er kümmert sich um sie. Er vermittelt, auch wenn ich jetzt nicht bei euch körperlich mit anwesend bin, ich denke trotzdem an euch. Ich interessiere mich trotzdem für euch. Ich sorge mich trotzdem um euch. Und diese Fürsorge hat er auch für uns alle, auch heute immer noch. Er zeigt es uns immer wieder und er fragt auch uns, wie es dir geht. Trotzdem ist es natürlich auch gut, wenn auch wir Jesus fragen, nach seinem Willen, nach dem Willen von Gott, was er haben möchte, was er möchte, dass wir tun. Denn ich habe da manchmal so das Gefühl, wenn wir ihn nicht fragen, dann lässt er uns einfach mal ein bisschen laufen. In der Teenagergruppe in Schotten haben wir solche Situationen immer wieder erlebt. Und ich denke auch hier so mit den Teenagern oder auch Jugendgruppen erlebt man solche Dinge, wenn man unterwegs ist. Das war halt noch damals noch vor Corona. Dass dann es immer noch Kinder gibt, die voranziehen, die weit vorne sind und eigentlich gar nicht wissen, wo man lang gehen will. Und wir haben dann als Leiter gesagt, gut, wir lassen sie laufen. Wir warten dann vielleicht einfach an einer Kreuzung, bis sie es merken und dann wieder zurückkehren. Oder wir haben es dann auch schon anders gemacht, wir sind mit ihnen weitergelaufen. Bis sie dann mal gefragt haben, wo geht's denn lang? Dann haben wir gesagt, ja, wir wissen es nicht. Wir sind euch nachgelaufen. Ihr habt doch gewusst, wo es lang geht. Mittlerweile haben sie es natürlich dann auch gelernt und gemerkt, ach, spätestens an der nächsten Kreuzung, da müssen wir mal warten und dann fragen, gehen wir jetzt da rechts lang oder links lang? Und so ist es eigentlich auch laut meinem Gefühl mit Jesus. Dass er auch möchte, dass wir spätestens an der Kreuzung dann fragen, an einer Lebenskreuzung, an einer neuen Situation, Jesus, wo lang sollen wir? Sollen wir uns nach rechts wenden, nach links wenden? Und wenn wir ihn fragen, dann gibt er auch Anweisungen. So wie er auch Anweisungen den Jüngern gegeben hat. Er sagt ihnen, macht es doch nun anders. Werft euer Netz auf die andere Seite vom Boot aus, auf die rechte Seite. Ich finde das eigentlich ein ganz wunderbares Wortspiel, was Jesus da verwendet. Weil natürlich auf der einen Seite ist es klar, ein Boot hat eine linke Seite, hat eine rechte Seite. Also wird das Netz jetzt mal auf die rechte Seite ausgeworfen. Aber vom Fischer her, ob man es jetzt links auswirft oder rechts auswirft, macht keine Rolle. Spielt keine Rolle. Aber man kann auch die rechte Seite als die richtige Seite verstehen. Als die Seite von Gott. Wenn wir uns auch daran erinnern, in der Bibel wird immer wieder von der Rechten Gottes gesprochen. Also von Jesus. Als der Weg, den Jesus gewählt hat. Die Anweisung, die Jesus uns geben möchte. Auf diese Seite soll das Netz ausgeworfen werden. Und Jesus sagt ihnen dann ja auch, auf welche Seite es geschehen soll. Und als sie dann da vertrauen und es machen, geschieht das Wunder und die Netze füllen sich. Sie sind so übervoll, dass sie das Netz nicht mehr ins Boot hineinziehen können. Sie haben 153 große Fische gefangen. Wieso wird genau diese Zahl genannt? Zu der Zeit kannte man 153 verschiedene Arten von Fischen. So sollte also diese Zahl zeigen, dass quasi aus allen Fischarten ein Fisch mit im Netz drin war. Dass Gott von jeder Fischart einen Fisch mit hineingegeben hat. Einen großen Fisch. Wenn wir jetzt das auf uns und die Gemeinde beziehen, dann heißt es, dass alle Personengruppen jeden Alters, jeder Nationalität, dass alle Jesus bei sich haben möchte. Dass Jesus alle erreichen möchte. Er möchte alle in sein Netz drin haben. Und wir dürfen also fröhlich und voller Vertrauen unser Netz auswerfen. Denn Gott zeigt uns, dass wenn wir es im Vertrauen tun, dass er unsere Netze füllt. Dass Menschen sich von ihm, von Jesus einfangen lassen, dass er hinzutut. Wo ich diesen Bibeltext gelesen habe, hatte ich so ein Déjà-vu. Ich hatte so das Gefühl, diese Geschichte habe ich doch schon mal gehört, schon mal gelesen. Darum hatte ich auch die Annette gebeten, vorher den Text aus dem Lukas zu lesen. Die Jünger haben also eigentlich fast das genau Gleiche schon mal erlebt gehabt. Sie hatten schon mal, waren sie fischen, hatten schon mal nichts gefangen und Jesus hat ihnen schon mal gesagt, werft auf der anderen Seite das Netz aus. Und dann waren die Netze übervoll. Und an dem Punkt, da erkennen die Jünger, also zuerst der Johannes erkennt, ja, das haben wir erlebt. Das ist Jesus. Und er teilt diese Erkenntnis wieder mit. Er sagt sie den anderen, das war Jesus da drüben, der uns da jetzt angerufen hat, der uns diese Anweisung gegeben hat. Als Petrus das bemerkt, kann ihn nichts mehr halten. Er will sofort zu Jesus und springt ins Wasser, nachdem er seine Kleider angezogen hat. Wo ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, eigentlich für uns ist es komisch. Wenn wir ins Wasser gehen würden, wenn wir jetzt auf dem Boot sind und wissen, wir müssen da jetzt ans Ufer schwimmen, wir würden zuerst unsere Jacke ausziehen, vielleicht noch die Schuhe ausziehen oder was wir sonst noch können, weil wir wissen, die Kleider, die werden schwer, die saugen sich voll mit Wasser. Da kann man nicht mehr gut schwimmen. Und Petrus macht es genau das Gegenteil. Wieso macht er das? Petrus oder die Fischer damals, die waren, wenn sie gefischt haben, nur, wenn überhaupt, nur leicht bekleidet. Also wahrscheinlich nur so quasi in Unterwäsche, weil alles andere wurde so oder so nass. Und er möchte nicht in dieser Nacktheit vor Jesus erscheinen. Er möchte nicht so vor Gott erscheinen, denn er wusste ganz genau, Jesus ist Gott. Und der Petrus, der möchte in Ehrfurcht vor Gott treten. Er möchte in Ehrfurcht vor Jesus treten. Und ich denke, das ist alles auch uns allen auch so ein Wunsch, dass wir bei Begegnungen mit Jesus ihm in Ehrfurcht begegnen. In Ehrfurcht vor ihm treten, bei ihm sein sind an seinem Tisch. Aber können wir das? Können wir in der Ehrfurcht, die wirklich Jesus zusteht, vor ihn treten? Wir können es, weil Jesus uns einlädt, so wie er auch die Jünger eingeladen hat. Jesus hat alles vorbereitet, ein Feuer gemacht, Brot und sogar Fisch war da. Alles war bereit, um zu essen. Die Jünger mussten sich nur hinsetzen, aber Jesus bittet sie trotzdem, von dem gefangenen Fisch etwas zu bringen, mit dazu zu geben, obwohl es eigentlich gar nicht nötig war. Trotzdem möchte es Jesus. Er möchte es, dass mitgeholfen wird, dass jeder das Seine mit dazu gibt. Und das möchte er auch bei uns. Er möchte auch von uns unseren Fisch haben. Er möchte auch unsere kleinste Möglichkeit, kleinste Kraft, die wir haben, dass wir sie ihm übergeben. Er möchte auch unseren kleinsten Glauben haben. Unser kürzestes Gebet. Das reicht für ihn. Er möchte, dass wir es ihm übergeben. Und er schenkt dann Gelingen dazu. Er schenkt dann das, was noch fehlt. Das, was wir nicht leisten können. Das ergänzt er. Durch diese Einladung, dass wir und auch die Jünger zu ihm kommen dürfen, erneuerte oder erinnerte Jesus an den Auftrag, den er uns gegeben hat. Gehet hin und ladet ein, wie ich auch euch einlade. Zeigt den Menschen den Weg zu mir, denen, die planlos in der Welt sind, denen, die sich fragen, was soll ich tun?